Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich mal, hier vorne zu stehen, und zwar insofern, das Gebäude, vor allen Dingen das da drüben, das kenne ich schon, aber den Raum hier kenne ich noch nicht. Wenn wir Pastorentreffen haben oder wir haben mit dem Markus Ort und dem Arthur Wiebe haben wir zusammen eine Gebetsgruppe, und da sehen wir uns dann öfters mal drüben bei ihm im Büro. Und jetzt finde ich es aber mal ganz schön, den Gottesdienstsaal gefüllt zu erleben. Ich freue mich, hier zu sein. Das Thema heute wird der Frage nachgehen: Wie bereiten wir uns auf Weihnachten vor? Und ich möchte am Anfang mal ein paar Fragen stellen und bitte da einfach mal so ein Handzeichen. Wer hat alles schon einen Adventskranz? Okay, es gibt ein paar, die müssen heute noch was tun. Bei uns, wo wir herkommen, Bickenbach, ist kein Problem, da ist nämlich heute Weihnachtsmarkt, da kaufen wir dann immer einen, aber wir haben gestern sogar schon einen, meine Frau hat gestern schon was gemacht, alles schön dekoriert und so. Ja, und wer hat sich denn schon überlegt, was er anderen schenkt zu Weihnachten? Oh, auch ganz schön gut vorbereitet, die Gemeinde hier. Ja. Aber einen Baum hat, glaube ich, noch nicht jeder, oder? Also, gut. Aber man überlegt sich ja auch, was man so zu essen macht. Und es gibt ja so viele Fragen bei Weihnachten. Und Manfred hat vorhin schon eine Umfrage gebracht. Für viele ist das ja wirklich die schönste Zeit des Jahres, aber für manche auch die stressigste. Und eine andere Umfrage hat ergeben, dass 98% von der Befragten Weihnachten stressig finden. Und für viele endet das Ganze sogar mit dem Gefühl, völlig ausgebrannt zu sein, und manche würden am liebsten ganz auf Weihnachten verzichten. Und in dieser Umfrage gab es dann drei Stressfaktoren, Hauptfaktoren zur Weihnachtszeit. Der erste Faktor ist der Termindruck. Zum Ende des Jahres, da häufen sich ja ganz viel Fristen und Termine. Der Zeitdruck schlägt aufs Gemüt, und bei 75% heißt es dann auch Stressalarm. Zweiter Punkt ist die Verantwortung für ein harmonisches Weihnachtsfest. Und in England gab es mal eine Umfrage, und da hat man herausgefunden, es gibt an Weihnachten 3 Millionen Familienkräche. Also da geht es schon zur Sache. Und ich glaube, bei uns ist das auch dann vor allen Dingen auch für Frauen ganz eine stressige Zeit, dass man alles so richtig macht und mit dem Essen und so weiter. Also da sind ganz viele eine Belastung drin. Der dritte Faktor ist, glaube ich, für Männer ein Problem, eher nämlich die Geschenksuche. Also für Männer stellt die Geschenksuche die Hauptbelastung dar. 87,5% aller befragten Männer sagen das. Ich mache mir das meistens ein bisschen einfacher. Ich warte immer bis zum 24.12., bevor ich Geschenke kaufe. Und dann ist vieles schon nicht mehr da. Und dann hat man nicht so sehr die Auswahl. Ja, und so gibt es dann also auch jede Menge gute Tipps und Sachen, wie man Weihnachten begegnen soll und wie man das machen soll. Aber wir wollen heute mal fragen: Wie begegnen wir Jesus eigentlich? Was sollen wir tun? Und unsere To-Do-Listen und das Schmücken mal vergessen, sondern uns überlegen, was ist Gott eigentlich wichtig? Ich glaube, das vergisst man schnell. Es ist ja schließlich sein Fest und sein Geburtstag. Und wir haben eben schon einen wichtigen Hinweis gehört in dieser Bibelstelle aus Jesaja 40, Vers 3, und ich möchte mal die Verse 3 bis 5 lesen. Da heißt es: Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott, füllt die Täler auf und ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg, der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit, und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Also ich denke, wir müssen nicht alle Straßen gerade machen und unsere Wege zum Haus renovieren. Aber was bedeutet das hier, dem Herrn den Weg zu bereiten? Und es ist insofern eine ganz wichtige Stelle, weil das nicht die einzige Stelle ist in der Bibel. Im Neuen Testament wird diese Stelle aus Jesaja 40 dreimal zitiert. Zum einen in Lukas 3, in den Versen 1 bis 6. Da geht es dann darum, lese ich auch gerade mal vor, Lukas 3, 1 bis 6, um Johannes den Täufer. Und Johannes der Täufer, ich lese mal einen Abschnitt aus Abvers 3, er machte sich auf, durchzog die ganze Gegend am Jordan und verkündete, kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Schon im Buch des Propheten Jesaja steht, in der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen, füllt alle Täler auf und so weiter. Und es gibt noch andere Stellen im Matthäusevangelium, Kapitel 3, 1 bis 6, auch da wird diese Verse werden dort zitiert. Und wieder Johannes der Täufer, der diese Verse zitiert und aufruft, Gottes Herrschaft soll jetzt beginnen und kehrt um. Und auch im Markus-Evangelium finden wir diese Bibelstelle zitiert, in Markus 1 und in einen Text eingebettet, 8 Verse lang, Markus 1, 1 bis 8, der Anfang des Evangeliums. Wie bereiten wir uns also vor? Wir wollen uns mal diese Texte ein bisschen näher anschauen. Das Bild, was hier dahinter steckt, bei dem bahnt einen Weg für den, der da kommt, ist für die Menschen damals im Neuen Testament, die diese Verse von Johannes dem Täufer gehört haben, dass jeder wusste, wenn ein König kommt oder ein römischer Herrscher, dann mussten alle Straßen hervorragend im Zustand sein. Heute könnte man das vielleicht übertragen, dass man sagt, man rollt den roten Teppich aus. Einen Weg bahnen. Und dieses Bild, was Johannes im Neuen Testament hier zitiert von Jesaja, von dieser Stelle, diese Täler auffüllen, da geht es eben um diesen roten Teppich, dass der Weg geebnet wird, dass es ganz einfach wird für den Herrn dort einzuziehen. Nichts im Wege steht, keine Hindernisse sind. Und Johannes der Täufer, der befand sich ja lange in der Wüste, wie Elia, der Prophet auch. Und ich glaube, es geht hier auch darum, dem Herrn einen Weg zu bereiten in einer Gesellschaft, die Wüste ist, in einer unbußfertigen Gesellschaft. Und das war damals auch so wie heute. Auch sonst erinnert viel an Elia, wenn man Johannes den Täufer sich anschaut, denn er hatte auch so eine Kleidung und so, Kamelhaar. Und er erlebte das, dass Menschen angefangen haben, umzukehren, aber er erlebte auch, dass Menschen das nicht wollten. Und Wüste, das ist auch ein positiver Begriff, nicht nur ein negativer, das kann ja auch etwas zu tun haben mit Besinnung, mit Ruhezeiten. Jesus, der 40 Tage in der Wüste war. Johannes taufte, damals sagte, kehrt um, tut Buße. Taufe war für die Israeliten nichts Ungewöhnliches, wenn jemand zum israelitischen Glauben übertrat, gab es die sogenannte Proselytentaufe. Und das war damals ein ziemlich aktiver Prozess. Zwei Menschen haben dann Bibelverse zitiert. Aber Johannes, der tauft nicht so, der tauft anders, der tauft zur Vergebung der Sünden. Der tauft, dass Menschen umkehren, ein Zeichen dafür, dass Menschen umkehren. Und das war für viele damals neu, vor allem für die Pharisäer, die oft dachten, sie kämen automatisch ins Reich Gottes. Es geht also Johannes darum, bereite dein Herz vor. Es geht um eine Veränderung des Herzens. Und Johannes gibt uns auch schon einen Hinweis, wie das funktioniert, nämlich Buße tun. Es geht also um eine umfassende Veränderung und Klärung. Und wir sehen hier drei Strohsterne. Und ich glaube, es gibt auch eine dreifache Vorbereitung, die uns in diesem Text begegnet. Und es geht dabei um Frieden in unserem Herzen. Es geht dabei, wenn wir diese drei Strohsteine zu einem zusammenfassen und im nächsten Bild dann sehen, es geht um eine umfassende Klärung, Frieden unserer Beziehungen. Es geht nämlich darum, dass wir Frieden mit Gott haben, Frieden mit uns und Frieden mit anderen Menschen. Gott möchte, dass wir uns selbst vorbereiten in unseren Beziehungen. Und ich glaube, es ist schwierig für uns, dass wir uns das immer mal wieder vor Augen führen. Wir sind im Stress und machen uns dann nicht so viel Gedanken. Und vor allen Dingen eben nicht in der Weihnachtszeit, wo so viel Stress ist, wo man von einer Weihnachtsfeier zur nächsten eilt und dann dort auch sagt, Mensch, das wird ein Stress und nach der Weihnachtsfeier dann macht man gleich den Termin für die nächste Weihnachtsfeier nächstes Jahr wieder aus. Also das ist ja eine stressige Zeit. Und hier geht es einfach darum, mal zu hören, was möchte Gott verändern und wo sollen wir in die Stille kommen. Diese wichtigste Vorbereitung auf Weihnachten ist unsere Beziehung zu Gott. Denn wenn wir mit Gott nicht im Reinen sind, dann sind wir das auch nicht mit uns selbst und auch nicht mit anderen. Wenn wir mit anderen nicht im Reinen sind, sind wir es auch mit Gott nicht und auch mit uns selbst nicht. Das hat Wechselwirkungen, diese ganzen drei Beziehungsebenen. Und alle diese drei Beziehungsebenen, diejenige zu uns selbst, zu anderen, zu Gott, beeinflussen sich gegenseitig und gehören untrennbar zusammen. Und damals, kurz vor Weihnachten, wird uns so ein Beispiel eigentlich berichtet, nämlich von Josef und Maria, wie die in ihrer Beziehung in einen Stress gekommen sind. Davon lesen wir in Matthäus 1. Maria, die schwanger wird, aber nicht von Josef. Und damals war das eine Schande, wenn man verlobt war und schon schwanger war. Sie hatten nicht miteinander geschlafen und sie war schwanger. Und Josef, ich denke, das war ein großer Schmerz erstmal für ihn. Und dann, so lesen wir in Matthäus 1, fasste er den Entschluss, sie zu verlassen, damit die Schande nicht auf Maria fällt, sondern auf ihn. Ich denke, eine ganz große Prüfung der Beziehung war das. Und dann lesen wir davon, dass Gott selbst eingreift durch seinen Engel. Zu Josef spricht und Josef gehorcht. Und das ist nicht unbedingt der einfachste Weg, wieder zurückzugehen zu Maria und zu ihr zu stehen. Für Josef hieß sich auf Weihnachten vorbereiten, innehalten, eine Engelsstimme hören und dann auch danach zu tun. Seine Beziehung zu Gott, der Kanal war offen und dann gab es einen Frieden auch mit sich und das hatte Auswirkungen auch auf seine Beziehung zu Maria. Schauen wir uns diese drei Ebenen mal genauer an, also diese Beziehung zu uns, zu Gott. Gott möchte, dass wir in Frieden mit ihm leben und auch mit anderen und uns selbst. Aber das fängt eben mit der Beziehung zu Gott an. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 14, die Weihnachtsgeschichte, wir kennen es alle, da heißt es ja, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Sein Frieden ist herabgekommen, sein Frieden ist herabgekommen. Sein Shalom, das ist was ganz Großes, Ganzheitliches. Und ich frage mich dann, wenn ich so was vorbereite und lese, was stört meinen Frieden mit Gott? Was ärgert mich vielleicht manchmal an Gott, wenn ich in Leitsituationen komme und Gott nicht verstehen kann? Man kann aber auch andersrum fragen, was stört Gott vielleicht an mir? Und ich glaube, es ist wichtig, das mal ganz ehrlich zu sagen. Und wir haben es manchmal mit dem verborgenen Gott zu tun, den wir nicht verstehen können. Wo wir denken, dass Ungerechtigkeiten uns belasten. Und dieser Text, dem Herrn den Weg zu bereiten, ist eine Einladung, Gott da hineinzulassen, in unsere tiefsten Gefühle. ihn zum Zufluchtsort werden zu lassen. Das Zweite, die Beziehung zu uns. Es hat ja wirklich oft eine Wechselwirkung. Und ich finde das immer, weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht, wenn man selbst einen Fehler macht, das finde ich immer das Schlimmste. Also wenn man selbst was verbockt und dann kann man sich manchmal selbst nicht vergeben und dann hat man schlechte Laune. So ging es mir gestern. Wir haben immer Anfang des Jahres so ein bisschen frei und fahren da zusammen weg. Und ich wollte einfach mal gucken, wo wir hinfahren und dachte, wir fahren dahin, wo wir letztes Mal hingefahren sind. Und dann ist es teurer geworden, viel teurer. Und dann sitze ich da und tippe ein bisschen im Internet rum, was könnte man denn da noch finden. Und ruckzuck sind 1,5 Stunden vergangen. Und ich habe nichts gefunden. Ich habe mich geärgert. Und Daphne musste mich dann aushalten damit erstmal. Und irgendwann habe ich gemerkt, was läuft da eigentlich? Und ich ärgere mich über mich selbst und krieg schlechte Laune. Dann haben wir gebetet und das wieder zu Gott gebracht. Aber das hat eine Wechselwirkung, wenn bei uns was schief läuft. Es geht ganz schnell. Man wird unzufrieden. Der Friede ist gestört. Und die Freude ist dann eben nicht mehr da. Und gerade diese Freude will Weihnachten ja vermitteln. Im Lukas, wo wir eben waren, der Weihnachtsgeschichte, da heißt das in Vers 10, aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch, für das ganze Volk, Freude. Hoffnung und Frieden und Freude. Was raubt mir die Freude, was raubt dir die Freude? Wo ist die Beziehung zu dir selbst vielleicht gestört? Was läuft schief? Bei mir war es gestern so, dass ich überhaupt nicht vorher mal zur Ruhe kam und Gott zum Beispiel das hingelegt habe, jetzt tun wir mal zusammen nach dem Urlaub gucken mit Gott. Dann wäre es vielleicht anders gelaufen, wenn ich mir vorher überlegt hätte, was sagt Gott dazu. Denn ganz sicher hat meine Frau noch gar nicht Urlaub zu der Zeit. Also die dritte Ebene, wie diese Beziehung zu uns anderen, und das habe ich ja gerade erzählt, auch was das für eine Wechselwirkung hat. Und manchmal sind es auch Konflikte mit Menschen, die wir haben, wo wir dann anderen nicht nur schlechte Laune zeigen, sondern uns entscheiden, ihnen aus dem Weg zu gehen, was nicht klären. Es ist okay, man muss nicht mit jedem gut auskommen und zusammenarbeiten können. Wir haben uns bei der T-Mobil-Arbeit kennengelernt von Jugend für Christus, heißt jetzt The Bus. Und da hat ein Jugendevangelist immer gesagt, manche Menschen, die musst du lieb haben, manche Menschen hast du lieb und manche hat der Herr lieb. Aber es stimmt ja, aber wir sollten trotzdem, soweit es an uns ist, so werden wir ja dazu aufgefordert in der Bibel, Frieden suchen. Und dann auch vergeben mit Gottes Hilfe. Und manchmal ist es nicht so einfach, weil die andere Person dann auch nicht vergibt und nicht zueinander findet. Und da ist es wichtig zu wissen, Vergebung ist nicht Versöhnung. Vergeben, das ist was ich tun kann mit Gottes Hilfe. Wenn der andere nicht vergibt, dann ist keine Versöhnung möglich. Aber Vergebung ist möglich. Liebe ist möglich. Und zwar durch den, der Liebe in diese Welt gebracht hat, Jesus. In Johannes 3,16 hat seinen Sohn geliebt. Ja, was heißt das nun für uns? Wie bereiten wir also uns auf Weihnachten vor? Ich denke, was wir in dieser Vorweihnachtszeit machen können, ist, dass wir Gepäck abgeben. Zum Beispiel Ärger und Stress. Alles abgeben, was unsere Beziehungen belastet. Und das ist was Gott uns schenken möchte, dass wir das abgeben können. Sei es in der Beziehung zu uns selbst, zu anderen oder zu Gott. Gott will das durchdringen mit seinem Frieden und mit seiner Freude. Und ich glaube, oft handelt es sich dabei darum, dass das Groll ist. Manchmal vielleicht Kleinigkeiten, wo man sich über was aufregt. Aber manchmal sind es auch Dinge, die ernsthafter sind. Vielleicht sind es Dinge, die schon länger zurückliegen, wo eine bittere Wurzel in meinem Herzen entstanden ist. Wo wir verletzt worden sind, wo wir keine Anerkennung bekommen haben, nachdem wir uns so gesehnt haben, wo wir einfach nicht verstehen können, warum Leute so zu uns sind, wo man sich selbst anklagt oder andere. Und jemand sagte mal, ich glaube, es ist von Corrie ten Boom, das Zitat, Groll ist wie Gift trinken und es wirkt und dabei zu hoffen, dass ein anderer daran stirbt. Und ich glaube, sie sagte mal, dass Groll in unserer heutigen Welt keinen Platz hat. Groll ist etwas, was uns ganz tief im Herzen beschädigt. Unsere Beziehung zu uns, zum Nächsten und zu Gott. Und es geht darum, dass wir keinen Raum mehr lassen für Groll. Sei es Freunde oder manchmal vielleicht sogar ganz tief, auch wenn wir uns das nicht eingestehen, gegen Gott. Es gibt also keinen Platz mehr dafür, seitdem Weihnachten geworden ist, eigentlich, wenn wir es Gott abgeben. Sondern es ist Platz da für Liebe. Und das ist die Weihnachtsbotschaft, dass Gott seinen Sohn so sehr geliebt hat, dass er ihn hergab für uns. Und wer immer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und da verändert sich was auch im Herzen. Ich kann auf einmal lieben. Ich habe gestern in Fokus reingeschaut und da gab es dann ein Interview mit Jürgen Klinsmann. Und am Ende des Interviews wurde er gefragt, ob er was vermisst von Amerika. So, dann sagte er, ja, oder was er von den Amerikanern lernen könnte oder sowas. Dann sagte er, ja, manches nicht so, manches schon. Und dann sagte er einen Satz, nämlich, die Deutschen, die sind immer so kritisch und die haben auch so ein bisschen dieses immer Jammern und alles ist so schlecht. Und oft sind die Amerikaner da etwas optimistischer. Das ist etwas, was er so gelernt hat. Und dass man es eben auch erlebt, und ich glaube, bei Jürgen Klinsmann konnte man das erleben bei der WM 2006, dass man Menschen ermutigt. Und dass das in einem Verhältnis steht, was gut ist, nämlich mehr Ermutigung als Kritik. Und wir können uns das schenken lassen von Gott. Diese Liebe zu uns, je größer die wird, desto mehr kann ich den anderen lieben. Und auch Ermutigung und Anerkennung aussprechen. Ich denke, das ist die Botschaft von Weihnachten. Liebe, Freude und Frieden kam in die Welt als Geschenk. Und Jesus Christus wurde in einer Krippe geboren, das wissen wir alle, und es ist ein Geschenk für uns. Er kam in eine Welt der Kälte, des Leids, des Drucks, der Verletzungen. Es war keine perfekte Welt, wie sie auch heute nicht perfekt ist, sondern eine gebrochene Welt, eine nicht mehr heile Welt. Und Jesus wurde uns geschenkt, damit die Welt sich verändern kann. Und Geschenke sind doch eigentlich was Schönes. Man nimmt sie gerne an. Außer wenn es vielleicht das fünfte Paar Socken ist am Heiligabend, was man kriegt oder so. Aber normalerweise freut man sich über Geschenke. Anders ist das, wenn uns jemand ein Geschenk wegnimmt. Wenn Kinder sich unter dem Weihnachtsbaum streiten und das ist jetzt aber mein Playmobil und so, das kann schmerzen. Und übertragen wir das mal auf unser Leben, auf unser Innenleben. Wenn uns unsere Ehre, unsere Anerkennung, unsere Gesundheit weggenommen wird, wenn wir Dinge verlieren, wenn wir es aber freiwillig hergeben, dann kann es uns nicht mehr geraubt werden. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Was du freiwillig hergibst, kann dir nicht geraubt werden. Und ich möchte eine Geschichte erzählen dazu von Shirley Buckhalter. 1962 spielt das in Kalifornien und sie hatte einen Milchmann. Also ich kenne Milchmann überhaupt nicht mehr, also das war vor meiner Zeit. Aber soweit ich weiß, brachten die Milch früher ins Haus, in Glasflaschen und so weiter. Und in der Geschichte habe ich gelesen, es gab also 1- und 2-Liter Flaschen in so kleinem Metallgestell und so. Die stellte man so an die Hintertür wo die Küche war, und dann konnte man noch Hüttenkäse und Eier bestellen und so. Was ich, kennt hier noch jemanden Milchmann? Also, oder schon noch erlebt? Oder gibt es das am Ende noch hier in der Wetterau? Nee, das nicht. Gut. Okay. 50 Jahre her. Gut. Also sie war in Kalifornien und hatte diesen Milchmann, und der hieß Don. Und er war immer fröhlich und eigentlich quietschvergnügt. Eines Morgens, ganz früh, kam er, und sie begegnet ihm und merkt, nichts ist so wie sonst. Und sie fragt, was ist los, Don? Und er sagt, Sie können es nicht glauben, ich wurde in diesem Monat von 2 Menschen betrogen. Einmal für 9 Dollar und einmal für 79 Dollar. Das war 62. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann dürfte das vielleicht so eher eine Null noch dran zu hängen sein, 790 Dollar. Und er sagte dabei, er dachte, das wäre eine nette Kundin, die ihn da geprellt hatte. Sie hatte 2 wundervolle Kinder, erlebte gerade schwierige Zeiten. Sie erzählte ihm, dass ihr Mann sich nach einer zweiten Arbeitsstelle umsehe und sie sich bemühe, die Schulden zu bezahlen. Und so erhöhte er ihren Kredit immer wieder. Und gestern, sagte er, war plötzlich niemand mehr da. Sie hinterließ keine Adresse und mir fehlen 79 Dollar. In der folgenden Woche sieht Shirley ihn wieder und fragt, wie es geht. Und er ist sehr ärgerlich. Dieses Mal sieht man sogar die Verachtung auf seinem Gesicht. Die Frau, von der ich Ihnen erzählt habe, ist ganz anders. Ihre Kinder sind die mutwilligsten, die es gibt. Sie können es nicht glauben. Er war richtig ärgerlich und er ging durch einen Prozess tiefen Kummers. Und ich glaube, das ist ja immer so, wenn wir was verlieren. Sei es, dass es jemand ist, der uns nahesteht, oder andere Dinge. Das ist schwierig für uns. Und das läuft fast immer gleich ab. Zuerst denkt man, naja, ist nicht so schlimm, man leugnet das. Und dann gerät man von der Verleugnung in einen Zorn, wo man wütend wird, wo Gefühle da sind, wo man jemandem die Schuld geben will, wo man sich ärgert. Und irgendwann akzeptiert man dann diesen Schmerz und geht dann dadurch. Und in diesem Stadium des Zorns kommt also Shirley auf ihn zu und fragt ihn, wissen Sie, was Sie tun müssen? Sie müssen der Frau und ihren Kindern den Betrag als Weihnachtsgeschenk geben. Sie scherzen wohl. Nein, ich meine es ernst, denken Sie darüber nach. Die nächste Woche sagt er, dass er weiter darüber nachdenkt und sich nicht sicher ist, ob er es tun kann. Und in der Woche vor Weihnachten kommt er wieder. Und eine veränderte Situation. Ich muss Ihnen was sagen, Shirley. Ich lieferte für einen meiner Freunde Milch aus, der in den Ferien war. Sie werden es nicht glauben, was ich gesehen habe. Bei der Milchauslieferung lief mir eine Frau im Morgenmantel und in Hausschuhen nach. Sie rief meinen Namen. Ich sah mich um und sah die Frau, die mich betrogen hat. Sie sagte, dass ihr Mann den zweiten Job erhalten habe. Sie musste in Eile umziehen, da die Miete fällig war. Hier habe ich 20 Dollar für Sie, sagte sie. Sie gab mir die 20 Dollar und ich sagte, ich nehme sie nicht, weil ich tags zuvor in einem Gebet versprochen hatte, der Familie die Milch zu schenken. Und als sie ihm die 20 Dollar geben wollte, umarmte er sie und sagte, dass er das Geld nicht annehmen könne. Beide weinten und er schenkte ihr die Milch. Was ist Weihnachten? Was bedeutet es, dass Jesus in diese Welt gekommen ist? Jesus hat uns was vorgelebt. Es bedeutet loslassen, selbstlos was zu geben, etwas, was unsere Gesellschaft nicht verstehen kann oder verwirklichen könnte. Gott hat uns zum Geben berufen. Und ich glaube, das Geschenk, was wir ihm machen können zu Weihnachten, heißt Groll, heißt Ärger, Bitterkeit, Schuld, Leid, Schmerz. Alles, was uns davon abhält, sein Geschenk in Anspruch zu nehmen. Dass wir das empfangen und uns daran freuen. Und ich schließe mit einer kleinen Geschichte, die vielleicht der eine oder andere auch kennt, von dem kleinen Jungen, der um die Weihnachtszeit seinen Großvater besucht, zuschaut, wie der die Krippenfiguren schnitzt, und einige andere Figuren der Weihnachtsgeschichte stehen schon am Tisch, und der Junge wird müde, legt den Arm auf den Tisch und er schläft ein. Und dann im Traum werden die Figuren auf einmal lebendig und er ist mitten unter ihnen. Er geht mit in den Stall von Bethlehem, schaut das Jesuskind an und das sagt zu ihm, ich möchte gern 3 Dinge von dir haben. Der Junge sagt eifrig, meinen neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein schönes Buch mit den bunten Bildern? Nein, das brauche ich nicht. Ich möchte von dir was anderes. Schenk mir deinen letzten Deutschaufsatz. Der Junge erschrickt. Da hat doch der Lehrer ungenügend drunter geschrieben. Eben deshalb will ich ihn haben. Bringst du mir immer alles, wo ungenügend drunter steht? Ach, gern, sagt der Junge. Na, möchte ich was Zweites von dir haben, deinen Milchbecher. Aber der ist doch zerbrochen. Willst du mir immer alles bringen, was in deinem Leben zerbrochen ist? Und nun mein dritter Wunsch. Du sollst mir noch die Antwort bringen, die du deiner Mutter gabst, als sie dich nach dem Milchbecher fragte. Da weint der Junge bitterlich und schluchzt. Da habe ich doch gelogen, er wäre mir runtergefallen. In Wahrheit habe ich den Becher absichtlich auf den Boden geworfen. Ja, du sollst immer alle deine Lügen, dein Trotz, dein Groll, dein Böses, was du getan hast, bringen, damit ich dir helfen kann und dir vergeben kann, dich heilen und verändern kann. Und da wacht der Junge auf und weiß plötzlich, warum Gott Mensch geworden ist, warum Jesus als Heiland in die Welt gekommen ist. Damit er alles Ungenügende, alles Zerbrochene, alles Böse heilen und vergeben kann. Und wir lesen es im Lukas-Evangelium. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und im Matthäus-Evangelium, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eure Last abnehmen und euch Frieden schenken. Jesu Geschenk an uns ist umfassend und durchdringt unser gesamtes Beziehungsgeflecht. Diesen Dreierstern. Seine Geschenke heißen Freude, Liebe und Freude und Friede. Und diese Geschenke, die ergeben diesen Stern, auf den wir schauen. Mit unserer Beziehung zu Gott, mit unserer Beziehung zu uns selbst und zum Nächsten. Gott ist in Jesus auf diese Welt gekommen, um uns Frieden und Freude zu schenken. Weil er uns so liebt, weil er dich so liebt. Setz mal deinen Namen ein. Weil er dich so liebt. Hat Gott seinen Sohn gesandt. Am Kreuz starb er für uns. Damit Leute was abgeben können, gerettet werden. Und vielleicht sind heute Morgen hier auch Menschen, die Groll haben, Bitterkeit, die mit Leid gerade konfrontiert sind. Und wo es darum geht, was abzugeben. Gott lädt uns ein, das auf all unseren Beziehungsebenen zu tun. Lassen wir nicht zu, dass irgendetwas oder irgendjemand uns Weihnachten raubt. Jesus ist da und wartet darauf, dass er uns Gepäck abnimmt, möchte mit uns beten. Und dir danken, Jesus, dass du unser Retter bist, der uns alles Gepäck, was uns belastet, nimmt. Danke, dass du Hoffnung, Heilung und Freude gebracht hast und dass Weihnachten ein unglaubliches Geschenk ist und dass du dich über Geschenke freust, die wir nie jemandem anders schenken würden. Unser ganzes Leid, unseren Groll, all das dürfen wir dir bringen. Das ist Wahnsinn. Danke, Jesus, dafür. Und berühre du hier jeden mit deiner Gegenwart, mit deiner Wirklichkeit, mit deiner Güte, mit deinem Frieden, mit deiner Freude. Öffne uns die Augen. Nimm alles weg, was uns hindert, dich zu erleben. Wir wollen dir wirklich jetzt alles abgeben, was uns belastet. Amen.